Hey, this is Bayard Winthrop, founder of American Giant. I started this company because I was fed up with cheap clothes that didn't last and a system that shipped manufacturing overseas. We believed we could still make incredible hoodies, t-shirts, and pants right here in the U.S. with American cotton, American factories, and people earning real wages. That's what American Giant stands for, building clothes that actually last. Get 20% off your first order when you use promo code GIANT20. At American-Giant.com. That's 20% off when you use code GIANT20 at American-Giant.com.
Ein unfassbarer Pokalabend liegt hinter uns. Wir lassen ihn Revue passieren mit viel Emotion, ein bisschen Sachlichkeit, aber auch einem verheißungsvollen Blick nach vorne. Und wir freuen uns auch schon wieder auf Bielefeld. Ist das nicht irre? Viel Spaß mit der Folge.
Leo, bevor wir zum Pokalwahnsinn kommen, möchte ich dich einmal fragen, was ist ein JGA?
Ein Junggesellenabschied. Ich weiß das. ARD-Legende Tom Bartels weiß es nicht, wie wir gestern so nebenbei in der Mixed Zone noch aufgeschnappt haben, als Lea Wagner ihm erzählt hat, dass sie zu einem JGA muss, bald. Also so ein bisschen medieninternes Thema hier, aber Lars wollte natürlich den Kollegen hier einmal richtig schön auflaufen lassen.
Nein, aber ich fand es irgendwie, das war für mich noch so ein schöner Rausschmeißer aus dem Abend.
Ja, war wirklich ein schöner Rausschmeißer. Wir sind auch gut reingeschmissen worden in den Abend, als nämlich Bussi noch zu uns kam und gesagt hat, er hätte fast Yannick Erkenbrecher umgefahren. Und da dachte ich auch, spannend, das könnte ein guter Abend werden.
Ich dachte auch erst, er hätte fast Uwe Erkenbrecher umgefahren.
Ja, aber es ging auf jeden Fall, waren einige Geschichten, die dieser Dienstagabend in Braunschweig und Umgebung rausgefeuert hat. Also wir sind jetzt knapp, ich gucke mal auf die Uhr, 12 Stunden nach Abpfiff hier versammelt und sprechen über einen unfassbaren Abend, ein unfassbares Spiel, unglaublich irrwitzig, sagenhaft, sucht's euch aus, alles das passt zu diesem Abend. Wie hast du es denn verarbeitet? Konntest du überhaupt einschlafen oder bist du dann auch so im Spiel noch mit drin und in diesen Emotionen, dass du dann gar nicht so richtig zur Ruhe kommst?
Boah. Also erstmal finde ich, dass die Eintracht jetzt Jahr für Jahr das Live-Spiel kriegen muss, weil in Braunschweig ist in der ersten Runde immer Spektakel garantiert. Wenn man an diese Hertha-Schlachten denkt, jetzt Stuttgart mit 4 Toren auf beiden Seiten, dann 10 Elfmeterschützen auf beiden Seiten, das war ja wirklich ein Wahnsinn.
Absolut. Lass es uns mal so ein bisschen durchgehen. Gibt es Szenen oder Spielermomente, die für dich ganz besonders hängen geblieben sind in diesem, aus diesem Duell heraus?
Ja, ich würde sagen, wir fangen vorne an und sprechen über Sven Köhler. Durfte im Mittelfeld ran nach langer, langer Zeit und jagt dann einfach den Ball nach gut 8 Minuten. Ja, noch nicht mal in den Knick. Nübel hat ein bisschen mitgeholfen, aber dass sich Spieler mal trauen, aus der Position abzuziehen, das hatten wir bei Eintracht Braunschweig auch lange nicht. Und Köhli ist ja wirklich danach richtig aufgedreht. Der hat sich ja in der ersten Halbzeit, glaube ich, 4 oder 5 Abschlüsse genommen.
Alle ganz gut auch.
Alle ganz gut. Und so viel hat er ja gefühlt in der ganzen Rückrunde nicht gehabt.
These dazu, ich glaube auch Nübel hat deswegen so ein bisschen gewackelt, weil ja Dimschi ihn in den ersten 7 Minuten davor schon 3-mal dermaßen bullig angelaufen ist und einmal ja auch zu so einem unglücklichen Eckending gezwungen hat. Ich glaube, dass die Vorarbeit dazu auch so ein bisschen Dimschi gebührt, weil der den richtig, richtig schön genervt hat von der ersten Sekunde an.
Ich dachte ja, der Nübel wird immer nur von Stromberg genervt. Aber
das hat der Yadimchi auch schon gut gemacht. Gut, ja, dann sind wir beim 1-0. Klar, das hat er wirklich gut gemacht, schönes Tor. Dann dachte ich schon auf der Tribüne, das 1-1 fällt zu schnell. So konnte sich Eintracht nicht in diesen Sensationsmodus reinarbeiten, dachte ich in meinem kleinen Spatzenhirn. Das 1-1 fällt zu leicht, also Mittelstädts Flanken sind, glaube ich, ohnehin eine extreme Waffe, ist ein bisschen zu viel Platz für ihn, in der Mitte ist auch zu viel Platz für Demirovic, aber der köpft ja auch Bräunig an und nur deshalb geht der Ball rein. Bisschen unglückliches Gegentor kannst du halt fangen gegen einen Bundesligisten, die brauchen eben nicht viel. Ne?
Ja, Und das Gleiche gilt ja auch fürs zweite Stuttgarter Tor, muss man sagen.
Ja, da kriegt Ehlers den Ball unglücklich nicht weg. Stiller spielt ihn quer. Wieder Demirovic, ist einfach ein guter Stürmer, macht ihn rein. Und danach hatte Stuttgart ja eigentlich die beste Phase. So, dann dachte ich eigentlich, okay, jetzt wird es das Spiel, was vielleicht viele erwartet hatten. Eintracht läuft so ein bisschen an, Stuttgart kombiniert sich dann locker durch und macht am Ende noch zwei Konter, bringt dann irgendwie Woltemade noch rein, der gar nicht von Anfang an gespielt hatte, aber nicht mit Fabio Di Michele Sanchez.
Ja, brutale zwei Tore. Ich weiß auch nicht, wo er die hergeholt hat. Und er ist ja einfach in Braunschweig bislang der Mann für die besonderen Tore, wenn man an das HSV-Spiel denkt, wo ich vielleicht immer noch sagen würde, das war das zufälligste von allen. Die Relegation, das Rückspiel gegen Saarbrücken und jetzt diese zwei absoluten Vollraketen. Das erste Ding hatte ja fast schon so Handball-Vibes, so ein 7 Meter direkt am Kopf vorbeigezogen. Und Nübel kann da ja gar nichts machen. Ne?
Ja, beim zweiten halt auch gar nicht. Unfassbare Tore, wirklich den einen in kurzen Winkel, den anderen in den langen Winkel. Ich weiß nicht, ob schon mal zwei Tore eines Spielers aus demselben Spiel zur Wahl Tor der Woche oder Tor des Monats standen. Selbst Köhler könnte sich darauf ja auch noch Hoffnungen machen. Aber drei unfassbare Tore und dann denkst du kurz vor Schluss, das Ding ist durch, dann löffelt Woltemade doch noch so ein Ding rein. Und unmittelbar mit Start der Verlängerung haust du dir so ein mega unglückliches Eigentor rein und dann dachte ich zum vierten Mal an diesem Abend, das war's jetzt.
Ja, weil die Mannschaft ja stehend K.O. wirkte in dieser Verlängerung, kurz vor dieser Verlängerung schon. Viele Spieler mit Krämpfen am Boden gewesen. Und dann kriegst du gegen den Bundesligisten nochmal den Nackenschlag. Aber die Mannschaft steht wieder auf. Und ja, das ist in so einer frühen Saisonphase echt bemerkenswert, mit was für einer Moral die Truppe da zu Werke geht.
Moral, Fitness, Laufstärke, auch Überzeugung. Das Tor von Conte zum 4-4 war ja dann auch hervorragend gemacht. Eine super Bewegung von Conte, der den dann auch eiskalt reinballert. Und dann ja auch noch die Chance aufs 5-4 hat. Frenkert köpft noch einen an die Unterkante der Latte. Das war vor dem 4-4, glaube ich. Aber trotzdem wirklich ein sagenhafter Abend. Sagenhaft auch das Elfmeterschießen an sich. Dass dann die drei nicht treffen, die 120 Minuten in den Beinen hatten. Gomez, Marie und am Ende halt auch Frenkert geschenkt. So, ich fand es unfassbar, dass Sabo sich den ersten Elfmeter schnappt, wenn man seine Geschichte auch bedenkt und so die letzten Wochen und Monate, dass er wirklich unglücklich aufgetreten ist, gerade im Abschluss auch Schwierigkeiten hatte, dass er sich den ersten schnappt und reinhaut, dass Gomez auch die Cojones hat, sich den zweiten zu schnappen, dann nicht trifft, aber hey, so what, der hat so ein überragendes Spiel gemacht, auch Marie überragend. Und ja, dann am Ende entscheidet halt so ein dämliches Elfmeterschießen
ja, und über für den Gomez Ausgang. Tut's mir auch echt irgendwie wieder leid. Der hat sich so gut zurück in die Saison gekämpft, nach diesem ja wirklich schwierigen Jahr für ihn. Und dann macht er viele Sachen gut, hat ja auch schon in der regulären Spielzeit, meine ich.
Craving the coffee flavor you love, but without the caffeine? Kachava's got you covered with their newest coffee flavor. This all-in-one nutrition shake delivers bold, authentic flavor crafted from premium decaffeinated Brazilian beans. Quality nutrition shouldn't be complicated. Just 2 scoops of Kachava's all-in-one nutrition shake and you've got 25 grams of protein, 6 grams of fiber, greens, and so much more. Whether you're craving that coffee taste to kickstart your morning ritual or as a nutrient-packed reward to round out your afternoon, Kachava keeps you fueled and satisfied wherever your day takes you. Plus, it actually tastes delicious. No fillers, no nonsense. Just the good stuff your body craves. And for the times you feel like switching it up, you've got 7 flavors to choose from, all with the highest quality ingredients. Treat yourself to the flavor and nutrition your body craves. Go to kachava.com and use code NEWS. New customers get 15% off their first order. That's kachava.com, code NEWS.
Eine dicke Chance, wo dann noch ein Stuttgarter kurz vor der Linie blockt. Ja, und dann passt es irgendwie so zur Gesamttragik des Joan Gomez, dass er wieder nicht trifft. So seine Misere hat so mit diesem Elfmetergeschenk gegen den HSV damals angefangen.
Stimmt, war dasselbe Tor damals. Philipp hätte den Elfmeter eigentlich nehmen sollen, gibt den Ball an Gomez und der verschießt. Stimmt, da hat er es vielleicht so ein bisschen zu sehr erzwingen wollen, sein Tor. Aber trotzdem, ey, niemand macht den Jungs da irgendeinen Vorwurf, sich in so einer Situation zu stellen, das ist wirklich brutal, brutalst möglich. Und Lukas Frenk hat ohne jeglichen funktionierenden Muskel in den Beinen noch diesen Elfmeter genommen.
War für so mich mit wirklich der schönste Sprint, den ich in Braunschweig je gesehen habe.
Szene des Spiels wirklich, wie er dann in der Nachspielzeit der Verlängerung
nur noch so auf Hacken läuft.
Rechten Flügel da noch sprintet und dann auch sogar noch den Trick macht.
Genau, also, hat gegen den Gegner aber sogar gereicht.
Ja. Also,
aber dann war der Trick einer zu viel. Vielleicht hätte er ihn lieber einfach blind in die Mitte schwagen müssen.
Ja, egal. Einfach ein wunderschöner Pokalabend. Nicht von Erfolg gekrönt, aber von vielen Erkenntnissen und Lehren, glaube ich. Und von vor allen Dingen diese Lehre, was möglich ist mit dieser Mannschaft. Was möglich ist, wenn du an das Leistungsmaximum kommst, getragen wirst, auch von den Zuschauern. Natürlich ist das ein besonderer Pokalabend so und sehr speziell. Aber Heiner Backhaus hat danach auch so ein bisschen rhetorisch gefragt, warum sollte sowas nicht in jedem Spiel möglich sein? Es ist drin in den Spielern, in den Köpfen, in den Herzen. Sie haben es drin. Und ich meine, jeder, der das Spiel gesehen hat, ob jetzt im Stadion oder vorm TV, unvergessliches Ding. Das ist ein Abend für immer.
Und es fühlt sich eben nicht wie eine Niederlage an. Das kann natürlich sich auch mal trügerisch entwickeln, aber für den Moment würde ich sagen, kann die Mannschaft eher Kraft daraus schöpfen, auch für die kommenden Aufgaben?
Ja, Sven Köhler hat das uns auch erzählt und meinte, wir hatten schon auf dem Platz vor dem Elfmeterschießen gesagt, hier hat heute eine Mannschaft gewonnen und das sind wir. Und das unterschreibe ich auch, das finde ich auch. Auch Heiner Backhaus hat gesagt, wir haben trotzdem gewonnen und das stimmt. Wenn man vor allen Dingen mal zurückblickt auf 3 Monate früher, als Eintracht letztmals deutschlandweit im Fernsehen gezeigt worden war, in der Relegation gegen Saarbrücken, ein von Angst und
der große Krampf.
War der große damals. Krampf, genau. Unheimlich überladenes Spiel, das Eintracht irgendwie gewonnen hat. Und jetzt ist es halt so 3 Monate später eine brutale Entwicklung zu sehen. Teilweise auch von Spielern, die damals nicht mal im Kader waren. Wenn man jetzt Max Marie anspricht oder auch Chris Conte, der damals zwar gespielt hat, aber auch über die Saison hinweg nicht die Rolle hatte, die er jetzt hat. Also da ist schon so viel zwischen den Ohren der Spieler passiert, dass ich es fast schon außergewöhnlich finde, wie schnell dieser, ich nenne es jetzt mal Backhaus-Effekt, schon eingetreten ist.
Ja, und die Mannschaft spielt vor allem Fußball, der die Leute mitreißt. Mhm. Das war ja in der vergangenen Saison auch nicht immer so, teilweise dann schon.
Mhm. Immer mal in Momenten so, ne? Aber jetzt ziehst du es halt ein ganzes Spiel lang durch. 120 Minuten Mann gegen Mann gegen den unglaublich spielstarken Bundesligisten. Also das war absolut beeindruckend, wie die da draufgegangen sind, wie so ein Johan Gomez in der Verlängerung noch Körner hat, um die zu pressen. Auch Aydin hat mich unglaublich mitgerissen, seine Art und Weise zu spielen und auch so unkonventionell einfach quer über den Platz zu sprinten. Also da haben sie schon die Latte extrem hochgesetzt jetzt. Oder wie Heiner Backhaus es immer sagt, das Fähnchen ein Stück nach vorne gestellt, was die Leistung angeht.
Ja. Vielleicht springen wir nochmal eben kurz zurück zu Sven Köhler. Spielt im Mittelfeld, wird jetzt aber vermutlich in der Liga wieder in der Abwehr gebraucht, weil einfach die Rotsperre von Luis Bräunig greift und weil es ja wahrscheinlich noch einen anderen Ausfall gibt.
Ja, kurz vor Anpfiff hielt die Mannschaft ein Trikot hoch, Sven Köhler hielt das Trikot hoch von Frederik Jäkel. Eigentlich dachten viele, es würde jetzt hier um Lino Tempelmann gehen, weil der ja gerade rausgefoult worden war vom KSC aus der Saison, aber es war eben Jäkel. Und das deutete da schon darauf hin, dass es sich bei ihm vielleicht sehr wahrscheinlich um eine schwerere Verletzung handeln würde. Jetzt kam hier gerade während unserer Aufnahme die Nachricht rein, dass er sich schwer am Kreuzband verletzt hat, operiert werden muss und mehrere Monate ausfällt. Brutal für den Jungen, der mit seinem Knie seit Jahren zu kämpfen hat, und das sagen alle, die ihn im Training sehen, die da irgendwie dran sind an ihm, der eigentlich Bundesliga-Qualitäten mitbringt, der unheimlich schnell ist, wendig und stark ist und der gut in dieses Dreierkonstrukt da hinten reingepasst hätte bei Eintracht, aber der nun offensichtlich sich seinem Körper wieder beugen muss und raus ist, und zwar sehr lange raus ist, was für Eintracht bedeutet, da wird nachgelegt werden müssen.
Ja, und die Zeit drängt. Am Montag ist Deadline Day. Und die Innenverteidigung, die jetzt als Baustelle neu dazugekommen ist, die ist ja nicht die einzige, die noch geschlossen werden muss.
Genau. Seit Wochen sucht der Eintracht schon nach einem neuen Mittelfeldspieler, nach einem zentralen Mittelfeldspieler, der so eine, ja, der strategische Fähigkeiten mitbringt, der aber auch läuferisch-körperliche Fähigkeiten mitbringt. Und auch das soll bis dahin und wird bis dahin aller Voraussicht nach noch passieren. Der Name Florian Flick geistert schon seit Wochen in Braunschweig herum. Es hieß immer, er sei viel zu teuer, also spielt noch bei Nürnberg oder steht bei denen unter Vertrag. Sollte anfangs 1 Million Euro kosten. Mittlerweile hat sich da ein schöner Preisrabatt drauf ergeben. Die letzte Forderung aus Nürnberg lag offensichtlich so bei 250.000 Euro. Mal gucken, ob das vielleicht sogar noch weiter runtergeht in den nächsten Tagen. Aber dass Eintracht an ihm interessiert ist, das ist klar. Aber es gibt auch noch andere Alternativen, die Benjamin Kessel da auf dem Zettel hat. Ist ja immer gut, wenn man ein bisschen vorbereitet ist, falls die eine oder andere Sache nicht funktioniert. Aber da auf den beiden Positionen wird Eintracht noch was machen.
Meinst du denn, das klappt schon vor dem Bielefeld-Spiel?
Schwer zu sagen. Ich könnte mir vorstellen, dass das Eintransfer vorher schon durchgeht. Ob der aber dann schon spielbereit ist für Bielefeld am Samstag, das dürfte sehr eng werden. Aber möglich ist es, klar.
Immerhin brächte er die nötige Frische mit.
Ja, also das wird ja das nächste Thema sein. Hatten wir natürlich auch am Dienstagabend schon die Spieler gefragt, wie jetzt die 3 Tage zwischen diesen 120 Minuten gegen Stuttgart und den nächsten 90 sehr wichtigen Ligaminuten gegen Bielefeld ausreichen können, um da auch wieder einigermaßen spielfit zu sein. Und eigentlich war der Vorschlag gewesen, zum Beispiel Lukas Frenkert einfach im Stadion liegen zu lassen und am Samstag 12 Uhr einfach wieder aufzurichten, um ihn dann gegen Bielefeld spielen zu lassen. Aber die Spieler meinten, Sven Köhler meinte und auch der Trainer meinte, die sind so jung mittlerweile und das ist ja auch eine Neuerung in dieser Saison. Ne? Das ist eine Startelf, die ist im Schnitt unter 24 Jahre alt und Sven Köhler mit 28 der Älteste auf dem Platz. Da hat sich ja auch im Kader etwas getan und das sagen Köhler und auch Backhaus, die Jungen stecken das schon weg. Die müssen das schon irgendwie wegstecken und Samstag gibt es wieder 100%.
Ja, und sie müssen es tatsächlich wegstecken, weil mit Bielefeld eine Mannschaft kommt, die ähnlichen Vollgas-Fußball spielt wie die Eintracht.
Ja, Backhaus hat auch gesagt, zum Ende der englischen Woche tut das weh. Er hätte sich jetzt lieber Karlsruhe gewünscht, so im Tausch. Finde ich eigentlich ganz interessant, wie er es begründet hat, eben dass Bielefeld, was hat er gesagt, die pressen
alles drauf. An.
Ja, die sprinten alles an, ist glaube ich das sein Zitat gewesen. Die sprinten alles an, die lassen nicht locker, die gönnen dir keine Ballbesitzphase, um dich auszuruhen im Ballbesitz, so wie Karlsruhe es ja teilweise gemacht hatte, auch am Samstag. Und solch einer Intensität kannst du eigentlich nur mit eigener Intensität begegnen. Aber das wird die Aufgabe fürs Trainerteam sein, da jetzt 3 Tage Eistonne und Lukas Frenkerts Muskeln wieder gerade bügeln.
Ja, also diese Aktivität wird der Schlüssel. Ich fand es auch interessant, was Heiner Backhaus nach dem Spiel gesagt hat, dass die Eintracht die meisten Gegentore, die sie bis jetzt kassiert hat, eher bekommen hat, wenn sie im tiefen Block gestanden hat. Mhm. Also ich glaube, mit Ausnahme des einen Tores gegen Fürth,
ja,
da war es eine Umschaltsituation. Aber ansonsten, ja, hat es der Mannschaft gut getan, wenn sie in der Vorwärtsbewegung war, wenn sie aggressiv angelaufen ist. Und klar, das muss ich immer noch mehr verstetigen. Die Jungs haben jetzt auch noch nicht allzu viele Spiele zusammen gemacht. Jetzt kamen schon die ersten Hiobsbotschaften in Form von Verletzungen rein. Sind wir mal gespannt, was bis zum Wochenende noch passiert. Mitch Kniat war auf jeden Fall da, hat sich das Pokalspiel angeguckt.
Ja.
Hoffentlich hat er nicht die ganz richtigen Lehren daraus gezogen.
Tja, also der Schlüssel wird in der Erholung liegen, dass du einfach genug Körner am Samstag hast, um da vor der Länderspielpause noch Vollgas geben zu können gegen die andere Vollgasmannschaft, das glaube ich auch. Aber da ist ja so ein Schulterschluss passiert, auch mit Stadion und Fans, dass die Hoffnung ja wirklich da ist, dass es nicht nur eine Kleinigkeit, so ein einmaliger Moment war, sondern wirklich so eine Trendwende war. Kannst du dir das vorstellen, dass dieser Moment der Relegation sozusagen der tiefste Tiefpunkt war, der dunkelste Moment und daraus jetzt ein langfristiger Aufwärtstrend entsteht?
Wer war nochmal der tiefste Tiefpunkt? Thomas Doll?
Ja, ich hatte auch Thomas Doll gerade.
ich traue mich bei Eintracht Braunschweig irgendwie nicht, solche Prognosen abzugeben vom tiefsten Tiefpunkt. Dafür hat man schon zu viel mit dem Club erlebt. Aber was mir gerade sehr gefällt, ist der Blick nach vorne im kompletten Club. Und ja, der tut gerade allen sehr gut. Die Fans scheinen angezündet von der Art und Weise, wie die Mannschaft Fußball spielt. Aber klar, so richtig ja, in Fleisch und Blut übergehen wird das wahrscheinlich erst mit weiteren Erfolgen, mit vielleicht mal, wir sagen es ja immer wieder, einer entspannten Saison.
Ja, und es wird halt auch miese Phasen geben in dieser Saison. Wird auch mal 3-4 Wochen geben, wo vielleicht nur mal ein Unentschieden herauskommt oder die anderen Teams dann doch irgendwie dechiffrieren, wie man diesen Fußball knacken kann. Und trotzdem geht es ja auch um Haltung und um die Art und Weise, wie du auftrittst. Und hinter so einem Auftritt wie am Dienstagabend, da können sich alle versammeln. Da kann sich jeder versammeln. Dann gehst du halt mal mit Pauken und Trompeten vielleicht auch mal unter. Aber wenn du dich einfach verausgabst und 3-4 Spieler rund um die 90. Minute mit Krämpfen am Boden liegen, dann weiß einfach jeder draußen, okay, die haben sich für ihr Trikot zerrissen. Und das ist ja eigentlich die Hauptbotschaft vom Dienstag, dass da alles sozusagen mental passt, um Schritte nach vorne zu machen, die nötig sind, um ein Fundament zu bilden, um sich dann vielleicht auch mal nachhaltig zu verbessern. Aber ich habe schon die Hoffnung und auch die Zuversicht, dass diese letzten Wochen, die Personalentscheidungen, die getroffen worden sind, ohne das davor kleinreden oder schlechtreden zu wollen, aber dass sie jetzt zu passen scheinen und sogar schneller, als ich dachte.
Ja, also das Tempo beeindruckt mich. Ja. Nicht nur das Tempo auf dem Feld, sondern wie alle sich angepasst haben, wie alle diesen Fußball schon begriffen haben, selbst wenn noch nicht alles klappt, aber ja, da machen viele für den anderen den Meter, wenn der mal den Fehler macht oder wenn der mal irgendwas versucht. Und ja, das stimmt für den Moment zuversichtlich. Ich finde aber, man sollte vielleicht zum jetzigen Moment noch nicht zu hoch fliegen.
Nee, das ist klar. Ich glaube, das tut auch keiner. Das hatten die auch alle betont, auch nach den 2 Siegen zum Saisonstart. Jetzt gab es 2 Niederlagen in Folge. Mal gucken, wie sie es jetzt am Samstag verarbeiten. Aber ich bin auf jeden Fall gespannt. Das ist ja auch so ein Unterschied. Ich freue mich schon wieder richtig auf die Spiele. So. Irgendwie hat man ja immer so eine kleine Vorfreude, auch in der letzten Saison gehabt, aber auch mit so einem Zweifel. Und jetzt freue ich mich, weil ich weiß, dass es ein gutes Fußballspiel wird, ein aktives Fußballspiel wird, dass es sich lohnt, dahin zu gehen, dass man was geboten bekommt für die Zeit, die man aufbringt. Wir müssen glücklicherweise dafür ja nicht bezahlen, aber alle anderen müssen bezahlen dafür, dass sie ins Stadion gehen. Und du weißt mittlerweile, dass es Action gibt, dass es da eine Action-Eintracht gibt, dass die draufgängerisch unterwegs sind, teilweise wild. Und dass da Dinge passieren, die außergewöhnlich sind.
So wie gestern Abend?
Das wird jetzt nicht immer so sein, aber auch das Fürth-Heimspiel war auch außergewöhnlich in seiner Art und Weise, weil du halt auch einen Trainer hast, der diesen Mut von außen reinbringt, der mutig wechselt, der sagt, ich spiele hier nicht auf 2-2, ich will hier dieses Ding hinten raus noch gewinnen und der auch gegen Stuttgart mutig spielen lässt, der mutige Personalentscheidungen trifft und wenn du diesen Mut von außen vorlebst, überträgt es sich einfach auf die Mannschaft und das scheint gut zu passen. Ich hoffe, dass das auch langfristig passt, damit wir hier noch viele weitere solcher Pokalabende sehen können. Und du hattest natürlich so einen kleinen Denkfehler in deinem Eintracht Braunschweig wird jetzt immer das Erstrunden-DFB-Pokalspiel gegen Bundesligisten haben wollen.
Dann müssten sie ja
wieder im schlechten Topf landen. Wir wollen ja nächste Saison im guten Topf landen. Und dann gibt es halt ein Erstrunden-Pokalspiel gegen
Bremer SV.
Das ist doch was.
Aber das könnte die ARD doch auch zeigen.
Ja, genau. Dann müssen wir ja Tom Bartels nochmal erzählen, was ein JGA ist.
Genau, ich glaube, an dieser Stelle tippen wir noch ganz schnell Bielefeld.
Ja, 3-3.
Ich wollte auch unentschieden sagen, aber dann gewinnt, sage ich, Eintracht gewinnt 2-1.
Schauen wir es uns an. Wir sind im Stadion, ihr seid im Stadion, wir freuen uns drauf.
Genau, wir holen jetzt erstmal noch ein Stündchen Schlaf nach und Erencan Yadimci macht wahrscheinlich zur Regeneration noch 20 Sprints. Und in diesem Sinne viel Spaß, bis dahin.
Ciao.